Neptun, Hüter. Hüter des Traumes. Und zwar ganz real, der Traum. Die Griechen hatten ein interessantes Pärchen. Zwillingspärchen kannten sie. Hypnos und Thanatos waren Zwillinge. Hypnos war der Hüter des Schlafes. So, von da kommt auch unser Wort Hypnose her. Ne? Und Thanatos war der Hüter des Todes. Und es gibt natürlich auch, der Traum ist noch eine Untergruppe vom Schlaf. Der Name der Gottheit, der dafür zuständig ist, Traum bei den Griechen, ist mir gerade entfallen. Fällt mir bei der Gelegenheit ein. Morpheus. Dankeschön. Jawohl. Es gibt den Traum. Niemand würde daran zweifeln. Aber wenn wir ihn greifen wollen, ist er schneller weg, als wir glauben. Die Psychoanalyse, also Freud, hat damit begonnen, hat den Traum genannt die Via Regia zum Unbewussten, also der Königsweg ins Unbewusste. Wunderbar. Das heißt also, die Interpretation der Träume sind der Königsweg zum Unbewussten. Diese Ansicht teile ich heute nicht mehr. Heute haben wir ein anderes Hilfsmittel als Via Regia in das Unbewusste. Zwei Hilfsmittel haben wir. Das eine ist die Trance, wobei jetzt kann man sagen, naja, Trance und Traum, das ist nun wirklich kein riesiger Unterschied. Doch, es ist ein Unterschied. Weil in dem Moment, in dem ein Mensch träumt, ist er nicht fragen, nicht zugänglich. Ich kann nicht einen Träumenden sagen, was war das da gerade? Oder sag's mal laut oder sowas. Ja, warum ist er da und sagt, wie, wo, wer? Aber wenn ich in Trance bin, kann ich das. Oder wenn der andere, wenn mein Klient in Trance ist, kann ich das. Und in die tiefen inneren Landschaften des Neptuns oder der Seele, weil ein Teil des Neptuns ist natürlich die Seele, ein Teil dieser Tiefe, die kann ich mit Hilfe der Trance gleichsam im Wachzustand betreten. Und das ist die Art, wie wir mit unseren Klienten arbeiten. Und der andere Königsweg ist der Atem. Das wissen Yogis schon seit Tausenden von Jahren, dass der Atem ein Königsweg ist in das Innere. Ja. Und das Verrückte beim Atem ist, man muss gar nicht schulen. Man muss den überhaupt nicht schulen. Man muss nur die Aufmerksamkeit auf den Atem richten. Manchmal arbeite ich, wenn ein Mensch da ist und es geht, der ist wegen einer Horoskopberatung da. Und ich merke aber, nee, das hat jetzt mit Horoskop nichts zu tun. Wir müssen jetzt praktisch werden. Dann mache ich eine Trance am Tisch. Und dann gehen wir dahin, wo er den Themen begegnen kann. Wo er die Landschaften betreten kann. Also, Hüter des Traumes. Die Wissenschaft erforscht ja immer gern alles. Und eines Tages hatte sie sich vorgenommen zu erforschen, was passiert eigentlich, wenn ich einem Menschen die Träume nehme. Was glaubt ihr, was passiert? Der schnappt über. Ganz genau. Der wird verrückt. Außerdem gelingt es nicht, weil irgendwann gelingt es mir nicht mehr, ihm die Träume zu nehmen. Dann träumt er einfach weiter, egal was ich mache und ob ich eine Kanone neben seinem Ohr abfeuere. Ja? Was sehr wichtig ist, wenn man weiß, wenn man dazu weiß, wie wichtig der Neptun ist, weiß man, wie wichtig der Traum ist. Lebensnotwendig. Dass diese Welt hinter der Welt da sein darf und betreten werden darf. Die Wissenschaft hält sich zum Beispiel schon viele Jahrzehnte damit auf, mit der Frage, wofür ist der Traum eigentlich gut? Es ist dieselbe Frage, die er fragt, wofür ist eigentlich der Schlaf gut? Mir will scheinen, als ob das beieinander liegt. Der Schlaf sorgt dafür, dass mein Körper wieder ins Gleichgewicht kommt. Und der Traum sorgt dafür, dass meine Seele wieder ins Gleichgewicht kommt. Weil der Traum zeigt mir jede Nacht aufs Neue die Welt hinter der Welt. In meinen Träumen gibt es nämlich Trolle und Zwerge und Drachen und Vampire und ich weiß nicht was noch alles. Da kann ich sogar fliegen, was ich in der Welt leider nicht kann. Tja, was soll ich sagen? Also, die Welt des Traumes. Aber, und jetzt kommt das Thema, was uns im Leben die Welt auf eine bestimmte Weise sehr schwer macht. Neptun ist auch der Hüter des Traumes im übertragenen Sinne. Also dessen, wovon wir träumen, wohin unsere Sehnsüchte gehen. Wir träumen zum Beispiel, in Deutschland träumen, ich würde mal denken, jede Woche 30 bis 40 Millionen Menschen von einem Lottogewinn. Und jetzt hat man einen noch viel perfideren Trick entwickelt, wie man noch viel mehr Leute dazu kriegt, von einem Lottogewinn zu träumen. Ich habe gar nicht mitgekriegt, seit wann, aber seit einiger Zeit ist das so, indem man sagt, naja, also als ich noch Jugendlicher war, da ging es um 500.000. Boah, 500.000. Boah, am Samstag bei der Ziehung, das wär's. Ja, da wussten wir alle, jetzt sind wir Onkel Dagobert. Ja, jetzt können wir in den Talern uns wälzen und sie hochwerfen, dass sie uns auf den Kopf prasseln und drin schwimmen. So. Mein Gott, was ist heute 500.000 Taler? Ne? Das ist ja geradezu witzig. Also da komme ich ja kaum mit in diesem Jahr über die Runden. Ja, jetzt übertreibe ich ein bisschen. Aber nein, der Trick ist, heute gibt es ja Jackpots. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber ich denke schon, das lässt sich ja kein Land entgehen. Ne? In Deutschland war neulich der Jackpot auf 29 Millionen Euro. Was nichts anderes heißt als, jetzt gehen nicht nur 30 Millionen hin und schmeißen ihr Geld in Gulli, sondern jetzt gehen 60 Millionen hin. Oder wer vorher nur 2,50 Euro hingetragen hat, trägt jetzt Systemtipp. 90 Euro wegen dem Jackpot. Und dann sagt der Ehemann, ach komm Johanna, leg noch 100 drauf, wir machen noch mehr Systemscheine. Muss man erstmal alles austüfteln, nicht? Und die Lottoschein-Kioske, die können sich gar nicht mehr retten. Da stehen manchmal am Freitag, ich weiß nicht, wann ist der Endeschluss? Freitag? Keine Ahnung, weiß ich nicht so genau. Also da stehen Schlangen. Die wollen alle noch ihr Geld loswerden. Ja, weil sie davon träumen. Weil sie davon träumen, mit einem Lottogewinn ginge es ihnen besser. Das erste Mal bin ich, da war ich in Amerika, da war eine Sendung mit Oprah Winfrey. Oprah Winfrey ist so wie Thomas Gottschalk, nur weiblich und wesentlich besser. Die hatte 15 Lottogewinner eingeladen in ihre Sendung. Im Sinne von, ich will doch mal sehen, geht es denen besser oder geht es denen nicht besser? So 3 Jahre später. Und von den 15 Teilnehmern, das war wie ein Schock für mich, von den 15 Teilnehmern war jeder Teilnehmer aus einem anderen Grund der Meinung, das Leben wäre viel schlechter geworden. Viel schlechter geworden. Den Vogel hat eine Frau abgeschossen, die so ganz bieder da saß und sagte, naja, seit dem Lottogewinn hat sie sich mit ihrem Bruder nicht mehr vertragen. Und dann hat die Opa gefragt, was ist passiert? Und dann hat sie gesagt, naja, mein Bruder hat einen Killer auf mich angesetzt. Seitdem spreche ich nicht mehr mit ihm, konnte man verstehen irgendwie. Aber auch die anderen. So. Heute, das war vor 20 Jahren, als ich die Sendung gesehen habe, heute weiß ich, buchstäblich, also aus Erfahrungen ringsherum und nicht nur das, sondern auch aus der Logik der Seele heraus. Wenn ich für 2,50 Euro oder auch von mir aus für 2.500 Euro, es gibt ja Tippgemeinschaften, nicht, die tippen so Riesenscheine. So, die kann man gar nicht mehr, die muss man auf Toilettenpapier so endlos rollen, muss man sich ankreuzen. Wenn ich für 250 Euro 17 Millionen Euro kriege, jetzt kommt seelische Dynamik ins Spiel, dann weiß meine Seele, ich habe nichts dafür getan. Es gibt keinen angemessenen Ausgleich. Es gibt nur einen Ausgleich dafür. Es muss mir richtig dreckig gehen. Wenn man das weiß, dann tut man mit einem Lottogewinn dasselbe, was der Dr. Julius Hacketal uns geraten hat, wenn wir einen Internisten sehen, was wir tun sollen. Er hat gesagt, wenn du einen Internisten siehst, lauf. Ich weiß nicht, ob er recht hat. Er war davon überzeugt, weil er war Internist. Er konnte das beurteilen. Ja. Er konnte das beurteilen, was seine Kollegen und er so alles angestellt haben im Leben, ne? Und mit den Klienten. Aber das sage ich in Bezug auf den Lottoschein oder in Bezug auf den Lottogewinn. Wenn ein Lottogewinn auf euch zukommen sollte, lauft. Weigert euch ihn anzunehmen. Tut so, als wäre gar nichts gewesen. Als seid nichts ihr es gewesen. Ihr habt den Schein gar nicht abgegeben. Ihr habt es vergessen, ihn abzugeben. Und auch wenn im Fernsehen die ganzen Berichte kommen, wenn er sich nicht bald meldet, der Gewinner, dann verfällt der Lottoschein zugunsten des Staates. Dann soll der Staat soll was damit machen. Das ist okay, soll das Haushaltsloch stopfen. Ist mir recht. Ja. Wenn ihr es annehmt, seid ihr verloren. Einfach so. Und das Schöne daran ist, keiner von euch glaubt mir das. Also kann ich dir auch sagen, oder? Lauft. Lauft. Weil ihr könnt es nicht gut machen. Ihr könnt einen Lottogewinn nicht gut machen. Die Seele will einen Ausgleich und der Ausgleich ist einzig und allein damit, ihr könnt eins machen, ihr könnt das Geld nehmen und zum nächsten SOS Kinderdorf tragen und sagen, hier Jungs und Mädels, hier habt ihr es, macht euch einen schönen Tag oder macht euch ein schönes Leben davon. Das könnt ihr tun. Ja, das geht. Aber alles andere, und wer macht das? Ich bitte euch. In der Bildzeitung war mal die Geschichte von einem Lottogewinner. Die Bildzeitung hatte, ich weiß nicht, wie Lotto Emil hieß der oder irgendwie so. Und dann, 3 Jahre später war Emil tot, hat sich totgesoffen. Ja, das ist ein Lottogewinn. Emil wurde so damit fertig. Und das ist eine Art, damit fertig zu werden, sich totzusaufen. Er konnte es nicht ausgleichen. Was soll der arme Mann machen? Nach dem dritten Ferrari hat er gemerkt, das ist auch nicht das Wahre vom Ei. So. Also den besoffen durfte er sowieso nicht mehr fahren. Also ich meine, die hatten ihn gleich beim ersten Mal erwischt. Standen 3 Ferraris in seiner Garage. Und ist er morgens immer drum rumgegangen. Und er hat gesagt, das macht jetzt auch nicht so viel Spaß. Zurück zu den Träumen. Es gibt noch viele andere Träume. Man kann statt Träume auch sagen Sehnsüchte. Manchmal betritt einer, ein hoher Neptunier, meine Praxis. Und manchmal sage ich dann etwas ziemlich Gemeines. Weil man sieht das irgendwie so in den Augen. Man sieht es, wo der Traum, die Sehnsucht, so dieses Ganze, dieser Schmelz, dieses Zarte, so dieses, oh, dieses Sehnen, wo das hingeht. Und manchmal, wenn ich besonders gemein bin, dann sage ich, Brad Pitt wird nicht kommen. Dann sagt die Frau, den will ich gar nicht. Sagt, wen denn? Bruce Willis. Ach, der wird auch nicht kommen. damit auch nicht kommen. Keine Chance. Ihr glaubt gar nicht. Ihr glaubt gar nicht. Ich bleib mal bei den Frauen. Wie viele Frauen abends ins Bett gehen? In Wuppertal-Barmen. Und sich ausmalen, eines Tages wird Brad Pitt in Köln Dreharbeiten haben. Und dann sagt er, ich will mal durch die Gegend fahren. Da gibt's doch in Wuppertal diese schöne Schwebebahn. Die will ich mir mal angucken. Und dann verfährt er sich. Und dann nachts um vier klingelt's bei mir in Wuppertal-Barmen. Diese Geschichten sind so schön. Ich übertreibe sie jetzt ein bisschen, ja, aber ihr kennt die Geschichten, oder die Neptunier von euch, die kennen diese Geschichten alle. Wer da kommen wird, bitte, ich weiß, dass es nicht Brad Pitt ist oder Bruce Willis, natürlich nicht. Die Frage ist aber, wer ist es dann? Wer ist es denn dann? Und die Antwort ist, er wird auch nicht kommen. Er wird nicht kommen. Weil das Schicksal ist nicht so grausam. Das Schicksal ist nicht so grausam. Stellt euch mal vor, es ist wie mit dem Lottogewinn. Eines Tages klingelt und Brad Pitt steht wirklich vor der Tür. Und dann entdeckt er, du bist wirklich die Einzige, die je bei ihm Eindruck gemacht hat. Die anderen wollten immer nur sein Geld oder seinen Ruhm. Aber du willst seine wahre Liebe, das merkt er jetzt. Und er bleibt. Was? Der will aber schneller als du gucken kannst, wirst du zum Alkoholiker doch, aber wenn das Mann reichte. Nein, deshalb ist es ja, das ist das Schöne, der Neptunier träumt. Und er tut auch sehr wenig dafür, dass sein Traum in Erfüllung geht. Gut so. Weil damit könnte er jetzt gar nicht, doch manchmal erfüllen sich ja auch Träume. Ne? Manchmal erfüllen sich Träume. Und dann steht man nach einem halben Jahr da und sagt, wieso habe ich eigentlich das geträumt? Ich habe es völlig vergessen. Ich weiß gar nicht, was ich wollte von dem oder von der. Dass endlich mein Schwarm, von dem ich 10 Jahre lang geschwärmt habe, um meine Hand anhält. Und dann kann es sein, dass ich da stehe und sage, Moment mal, wenn der jetzt da ist, das sage ich nicht, aber das ist die Dynamik, die dahinter liegt. Wenn der, von dem ich 10 Jahre geträumt habe, oder die, von der ich 10 Jahre geträumt habe, jetzt da ist, das ist ja toll, das ist ja wundervoll. Nur wovon träume ich denn jetzt? Naja, so läuft die Dynamik. Die Dynamik läuft so, du und ich und Müllers Kuh und wir beide überhaupt, toll, Julia und Romeo oder wie hießen die beiden da in Italien, die waren ein feuchten Keks gegen uns beide. So. Weil endlich kommt der Traum, wird der Traum real, true. My dream come true, ja. Und nach einem halben Jahr merke ich, ich träume immer noch, jetzt nicht mehr von Brad Pitt, der sitzt ja jetzt mittlerweile neben mir. Keine Ahnung von wem, von dem Priester von nebenan, ist doch wurscht. Die sind immer dankbar für, also die Seele ist dankbar über jeden Priester, nicht? Kennt ihr Dornenvögel, nicht? Vater Fricasse oder wie er so heißt er. Tolle Geschichte. Tolle Geschichte. Ja? Er und seine Maggie. Ah. Das ist eine richtig bitte? Ja, sicher, das ist doch mal astrologische Pflichtlektüre, dass man sich so Filme anschaut. Natürlich tue ich das. Nicht? Die Dornvögel allein wegen der Neptun-Komponente, genial. Da muss man sich aber das Gegenmittel anschauen, eine verhängnisvolle Affäre, damit der Pluto auch was davon hat. Ja. Ja, sicher. Sicher. Schlage ich euch mal vor, wir machen mal ein Seminar, ein Wochenende lang, jeden Archetypus als Film.
Genial.
Richtig knirschend. Knirschend Filme. Es gibt diese knirschenden Filme. Ja? Und da fragt man sich immer, warum sind die echt so knirschend? Was bringen sie in meiner Seele so knirschend in Bewegung? Weil sie den Archetypus verkörpern und weil ich den auch in mir habe. Wunderbar. Ja. Also jetzt weiß ich endlich, warum ich seit ich 6 bin, jede Woche ins Kino laufe. Nicht? Um das illustriert zu bekommen. Das wusste ich damals noch nicht. Fiel mir auch gerade erst ein. Also ich meine, aber... Heute gehe ich nicht mehr ins Kino, weil das Schöne ist ja, ich kriege immer diese kleinen Silberscheiben, nicht so, und die lege ich dann zu Hause ein, dann haben wir so ein großes Ding an der Wand hängen und da brauche ich nicht mehr ins Kino zu gehen, weil die Popcorn-Reklame, die nervt mich. Besonders, wenn ich gerade Atkins mache. Und das wird wieder fällig, ich merke das schon, ich habe aufgehört zu rauchen, also nehme ich zu. Das ist ein Gesetz. Wer sein Neptun nicht mehr auf dieser Ebene sozusagen, wie nenne ich denn das? Befriedigt, ja, verführt oder verlockt oder, ja, füttert. Da muss das auf einer anderen Ebene tun, aber da wird man dick. Es ist so. Ja. Hör auf zu rauchen und du nimmst 18 Kilo zu. Ich meine, ich habe erst 8, aber ich hab ja auch einen Riegel drin. Ne? Gut. Wo war ich jetzt? Ich war bei den Dornenvögeln. Ich gehe mal in Kino generell. Das Kino generell ist reiner Neptun, ne? Sicher? Klar. Weil es gaukelt mir ein Leben vor, das es nicht gibt. Es gibt es nicht. Die Geschichte mit Richard Gere und Julia Roberts. Sie ist eine Nutte und er ist ein Broker. Und die beiden treffen sich am Ende. Ja? Bitte? Das ist ein Traum. Ja, natürlich, das ist ein Traum. Selbstverständlich, deshalb ist er gedreht worden. Es ist ein Traumfilm. Hollywood ist nicht umsonst die Traumfabrik. Die fabrizieren Träume. Und jede Nutte und auch wir normalen Mädels gucken uns den Film an und sagen, wow, Quitschi. Ja. Ja, oder? Sicher. Ich habe gehört, Hollywood zerbricht sich schon seit 10 Jahren den Kopf, einen zweiten Teil von Pretty Woman. Ja, genau. Es geht nicht. Warum nicht? Keiner will das sehen. Weil, was passiert jetzt? Es passiert, was passieren muss. Entweder bringt sie ihn um, oder ich weiß nicht was, aber das ist real wäre. Bitte? Ja gut, aber das ist ja kein Film, oder? Das ist ja ein Schmarren, ne? Wie wir in Österreich sagen. Ein Schmäh ist das. Ja. Die werden es nicht machen, warum nicht? Tucholsky hat das schon mal in einem Gedichtform formuliert. Es wird im Film beim Happy End gewöhnlich irgendwie abgeblendet, sagt er. Aber manchmal möchte man doch gern wissen, was tun die, wenn die sich nicht küssen. Die Wahrheit ist, wir wollen es nicht wissen. Wir wollen auch nicht wissen, was passiert, wenn 6 Monate oder 6, ja, vielleicht sogar 3 Jahre um sind, seitdem er sie mit seinem weißen Auto gerettet hat, aus der Gosse oder aus der Prostitution. Wollen wir auch nicht wissen. Dann hält er jeden Tag vor, du bist sowieso eine Nutte. Und diesen Film wollen wir nicht sehen. Wir wollen ihn einfach nicht sehen, weil das wäre die Wahrheit. Gut. Zurück zu dem Traum, zu den Illusionen, zu den Hoffnungen, die wir alle haben. Zu den Dingen, die sich letztlich entpuppen als Schall und Rauch, als Illusion. Nicht von dieser Welt. Diese Welt ist nämlich anders. Und diese Träume werden entlarvt. Ich erinnere mich noch eines Tages kam in einer Horoskopberatung einer aus Österreich. Komm einfach mal rein. Nicht aus Wien, er kam aus Innsbruck. Und sagte, hatte den Neptun in 1. Sagte, ich bin heute hier, weil ich auf eine eigenartige Weise das Gefühl habe, meine Frau, die hat sich nämlich in die Klinik einweisen lassen. Psychiatrie. Das hat irgendwas mit mir zu tun. Ich fand das toll. Also ich meine, den Mann musste erst mal finden, der zu einem Astrologen geht, wenn seine Frau sich in die Psychiatrie einweisen lässt und sagt, es könnte was mit mir zu tun haben. Bitteschön, also das müssen wir hoch anrechnen, ja. Als Astrologe leuchtet dir natürlich sofort, ich weiß nicht genau, was er hatte, Jungfrau Aszendent und Neptun in 1 oder Jungfrau Aszendent, Herrscher von 1 in 12, auf jeden Fall was Hochneptunisches. Und ich habe ihm die Geschichte erzählt von Gespenstern. Dass man mit Neptun Gespenster errichtet. Als erstes habe ich ihn natürlich gefragt, kann es sein, dass du deine Frau betrogen hast? Weil Frauen sind so, ne? Die spüren das. Was heißt spüren das? Also ich meine, der Neptun, mein Neptun, wenn ich meine Frau betrüge, erzählt es meiner Frau in dem Moment, in dem ich sie betrüge. Nein, das erzählt er nicht meiner Frau, er erzählt es dem Neptun meiner Frau. Was nichts anderes heißt, in dem Moment, in dem ihr euren Mann betrügt, weiß es der Neptun eures Mannes. Und er erzählt es eurem Mann. Oder in dem Moment, in dem ihr eure Frau betrügt, erzählt euch der Neptun, dass das der Fall ist. Die einzige Frage ist, ob euer Neptun, der es euch hat, ob ihr das hören wollt. Oder ob ihr sagt, nur das will ich nicht wissen. Wenn ich es weiß, muss ich ja was tun. Wenn ich es nicht weiß, was ich nicht weiß und so weiter. Kennen wir schon, ne? Nein, er hat seine Frau noch nie betrogen. Dann habe ich ihm die Geschichte von Neptun erzählt. Die Geschichte eines Gespenstes oder die Geschichte einer Lüge. Gespenster sind Lügen. So. Und ich habe das sehr anschaulich gemacht. Wurde mir auch da das erste Mal deutlich. Und ich habe ihm die Geschichte erzählt, ich musste schmunzeln darüber. Ich habe gesagt, wenn Sie hier in Deutschland in Dr. Müllers Sexboutique gehen, nein, habe ich gesagt, hat jetzt nichts mit Ihnen zu tun, ich will Ihnen was klar machen, und kaufen sich eine dieser aufblasbaren Puppen. Und angenommen, ihr beide seid ein Ehepaar, seid ihr das? Nein, gut, das ist angenommen. Und er ruft seine Frau an und sagt, du, heute Abend, Schatzi, wird es spät, ich muss im Geschäft muss ich noch die ganze Abrechnung machen, du weißt, es ist Monatsende und so, aber in Wahrheit hat er einen Spusi mit seiner Sekretärin. Erzählt ihr aber eine andere Geschichte. So, das heißt, er erzählt ihr eine Lüge, habe ich dem Mann erzählt, und das ist so, wie als ob jetzt diese Gummipuppe zwischen den beiden sitzt und indem er die Lüge erzählt, lässt er die Gummipuppe immer weiter auf. So. Jetzt sitzt die dazwischen. Soweit, so gut. 3 Tage später kriegt er einen Anruf, ist seine Sekretärin. Schatzi, wann kommst du denn? Sagt er, ja, Karl, ich kann jetzt noch nicht, aber wird schon werden. Seine Frau sagt, was ist los? Ja, es war der Karl aus der Firma, ich muss kommen, da ist irgendein Revisionsfehler entdeckt worden, es tut mir leid, es kann spät werden. Was macht er, indem er ihr wieder eine neue Lüge erzählt? Jetzt wird die Gummipuppe schon etwas größer und bringt die beiden auseinander. Das war die Geschichte, die ich ihm erzählt habe. Das ist ein Gespenst. Gespenst ist also eine Lüge. Und da habe ich gesagt, Lügen sind nicht unbedingt, wie soll ich das sagen, man muss die nicht unbedingt aussprechen. Es gibt auch Lügen, die müssen gar nicht ausgesprochen werden. Da wird er ganz nachdenklich. Der Mann aus Innsbruck. Ja, hat er gesagt, betrogen habe ich meine Frau noch nie. Auch nicht mit meiner Sekretärin. Der hat ein Geschäft, hat er auch eine Sekretärin. Aber hat er gesagt, also, wo Sie sagen, das mit der Sexboutique, die gibt es natürlich bei uns in Österreich auch. Und einmal in der Woche gehe ich da auch hin. Und dann hole ich mir so ein Magazin. So, ich suche so durch die Regale, da stehen ja immer diese Hochglanzmagazine, wie Frauen und Männer so. Also sagen wir mal anders, wie Frauen Männer zu Willen sind. So muss man sagen. Ich sage, ja und? Ja, sagt er. Und dann, wenn wir dann Samstagabend, nachdem die Kinder im Bett sind, das ist so, wenn man verheiratet ist und drei Kinder hat, dann muss man also irgendwie einen Termin setzen. Wir machen es immer Samstagabend. Ja, das ist ja nichts dagegen an. Ich bin auch verheiratet, ich weiß, wie sowas geht. Ja, sagt er, und wenn ich dann mit meiner Frau Sex habe, dann stelle ich mir immer vor, das wäre diese eine Frau aus dem Magazin, was ich in dieser Woche mitgenommen habe, was er sehr aufmerksam so studiert hat. Meinen Sie das? Dann gesagt, können Sie sich vorstellen, Sie machen Sex mit Ihrer Frau und Ihre Frau würde sich vorstellen, Sie seien nicht der Karl, sondern Sie seien Bruce Willis. Er sagte, da werde ich verrückt. Jetzt sehen Sie, die Gefahr sieht Ihre Frau auch. Und deshalb ist sie in die Psychiatrie gegangen. Aber stellt euch vor, was das ist. Euer Mann schläft mit euch. Aber ihr habt das deutliche Gefühl, ohne dass ihr es fassen könnt, irgendwas ist hier ganz faul. Richtig faul. Weil eure Seele spürt natürlich sofort, ihr seid gar nicht gemeint. Ihr, die Ehefrau dieses Mannes. Es ist so, als würdet ihr euch fremd fühlen. Und das ist ein ziemlich verrücktes Gefühl. Und eure Seele kriegt etwas mit. Die kriegt mit, ihr seid gar nicht ihr selbst. Und da geht man lieber sicherheitshalber mal zum Psychiater und lässt sich mal durchchecken. So. Und dann war er sehr betroffen. Und dann hat er gesagt, ja, aber was kann ich denn da machen? Dann habe ich gesagt, mit so Gummipuppen, mit hoch aufgeblasenen Gummipuppen gibt es nur eine Lösung. Man nimmt eine Stecknadel und sticht rein. Ja, sagt er, dann knallt's. Ja, ich sagte, natürlich knallt's dann. Furchtbar knallt's dann. Ja, er sagte, was heißt denn das? Ja, ich sagte, das heißt, dass Sie Ihrer Frau erzählen, was Sie tun. Dass Sie Ihrer Frau sagen, hier, pass mal auf, hier ist das Magazin, schau, Schatzi, am Freitag warst du das. Und letzte Woche, und nee, am Samstag, und letzte Woche Samstag warst du das. Ich meine, man muss es jetzt nicht so anschauen, das ist gar nicht nötig. Ja, nein, aber dass man sagt, pass mal auf, es kann sein, dass du dich ganz furchtbar fühlst, vielleicht liegt das daran, dass ich das und das mache. Dann sagt er, dann schmeißt du mich raus. Ich sage, ja, das kann ja passieren. Das kann passieren. Ja, aber der Laden wird auch zur Hälfte meiner Frau. Ich sage, ja, was soll ich sagen? Mehr kann ich da nicht sagen. Ich habe dir nicht gesagt, du musst das machen. Ich habe dir nur gesagt, wenn du willst, dass es deiner Frau besser geht, dann musst du das machen. Aber ich bin der Letzte, der Astrologe. Ich darf überhaupt sich nicht einmischen und sagen, hast du das schon getan? Musst du das tun? Ja, Therapeuten sind da manchmal gnadenlos. Ja, und denen muss man einfach auf die Finger hauen, sonst geht dich gar nichts an. Ob er das macht oder nicht, ist nicht dein Bier. Hat nichts mit dir zu tun. Ja? Du musst ihm sagen, was Neptun heißt. Selbst Neptun heißt, ich setze Gespenster in die Welt, Lügen in die Welt. Punkt. Und das ist ein Beispiel für eine Lüge, die du in die Welt setzt. Aber an dieser Lüge leiden Menschen. Die setzt du ja nicht nur deiner Frau gegenüber in die Welt, die setzt du auch deinen Kindern gegenüber in die Welt oder so. Oder deinem Chef gegenüber oder deinen Freunden gegenüber oder. Okay, alles Neptun. Gespenster sind Neptun. Jede Lüge errichtet ein Gespenst. Und eins wisst ihr sehr genau über die neptunischen Lügen. Mit einer ist es nicht getan. Diese Lüge erwartet von euch neue Lebenskraft. Dass ihr nicht nachlasst, das Gespenst größer und größer zu machen. Das fordert es geradezu. Ja? Das ist so wie das Gesetz des Kapitalisten heißt, akkumuliere, akkumuliere. Wenn du die nicht wächst, verlierst du. Also musst du immer mehr reinpumpen und deine Firma immer größer machen. So ist es auch mit Lügen. So ist es auch mit Neptun. Aber eines Tages müssen sie platzen. Das Verrückte an diesen Gespenstern ist, die gehen nicht irgendwie von alleine weg. Machen sie nicht. Die laufen immer hinter dir her, diese Gespenster. Ja. Mit diesen Gespenstern versuchst du eigentlich am meisten, dich anzulügen. Neptun, kommen wir zurück. Was ist noch wichtig? Neptun sagt und hilft dir und hütet deine Flucht aus der Welt. Also, dass du die Welt, obwohl du in ihr bleibst, immer mehr, so wie ich das vorhin geschildert habe, als bei mir das umgekehrte Fernrohr war, ja, die immer mehr entrückte. Und es gibt Mittel und Wege, der Welt zu entrücken, die Welt zu flüchten, sich zurückzuziehen aus der Welt. Und einer der Wege, der sehr wichtig ist und wo ich euch empfehle, besonders bei Fische-Aszendenten, was reine Neptunier sind. Es gibt keinen reineren Neptunier als ein Fische-Aszendent. Wobei man dazu wissen muss, dass Neptun-Aszendenten in unseren Breitengraden sehr selten sind. Das wisst ihr, ne? Das ist einfach so ein Spezifikum, dass sich die Aszendentenachse in unseren Breitengraden relativ schnell durch die Zeichen bewegt. Also so braucht in unseren Breitengraden, heißt also so ab, was weiß ich, 20 Grad nördlicher, läuft die Achse durch das Zeichen Fische in einer Dreiviertelstunde. Während sie für das Zeichen Jungfrau 3,5 Stunden braucht. Und es ist doch ganz klar, in 3,5 Stunden können mehr Kinder geboren werden und haben mehr Kinder einen Jungfrau-Aszendenten als in dieser Dreiviertelstunde. So ist das Verhältnis statistisch gesehen, dass man einen Fische-Aszendenten hat, auf 100 Geburten etwa 1,8. Dass man einen Jungfrau-Aszendenten hat, ist ungefähr 18. Das heißt, von 100 Personen haben 18 einen Jungfrau-Aszendenten und nur 1,8 einen Fische-Aszendenten. Man kriegt sie nicht allzu oft in die Praxis, heißt das. Ne? Können wir die Nagelprobe machen, wie viele Fische-Aszendenten haben wir hier? 1, 2, 3, 4. Erstaunlich viele. Ja. Das liegt natürlich, ja, nein, das liegt nicht hier an dem Thema, was heute Abend Neptun ist, sondern es liegt am Thema der Astrologie. Ja, sicher. Ja, Neptunier sind doch, die spüren doch sofort, wenn sie 9 Jahre alt sind, spüren die doch, dass an der Astrologie was dran ist. Andere Leute brauchen 50 Jahre, bis sie mal so langsam den Mut haben, da reinzufühlen sich, ja. Andere wissen das, die wissen das sofort in Neptunia. Aber zurück zu dem Thema, auf das ich hinaus will. Fische-Aszendenten, Herrscher von eins, also erstens Fische-Aszendenten, zweitens Menschen mit einem Herrscher von 1/12. Fragt euch was, ne? Also der Herrscher eures Aszendenten, was immer es ist, wenn es der Krebs ist, der Mond, oder der Löwe ist die Sonne, oder die Jungfrau ist der Merkur, wenn dieser Herrscher in 12 steht, dann gilt dieses Thema, über das ich jetzt spreche, auch. Und das Thema gilt auch, Herrscher von 1 im Zeichen Fische. Also egal, was für einen Aszendenten ihr habt, wenn der Herrscher von 1 im Zeichen Fische ist, gilt das auch, was ich jetzt sage. Und da hat sich im Laufe der letzten etwa 8 Jahre ein Thema in den Vordergrund geschoben, was ich euch gebe, nicht im Sinne von, ich weiß, dass es so ist, sondern im Sinne von, prüft es. Prüft es für eure Leben und für die Menschen, die ihr kennt, die mit diesem Thema zu tun haben. Also Fische, Aszendent, Herrscher von 1 in 12, Herrscher von 1 in Zeichen Fische oder Herrscher von 1 in einer ganz engen Konjunktion zum Neptun. Da gilt es auch noch, wenn auch nicht so hart, wie ich es gleich formuliere. Es gilt auch Neptun auf dem Aszendenten, auch nicht so hart, wie ich es formuliere. Da gilt Folgendes. Ein solcher Mensch lebt nur mit einem Fuß in der Welt. Der zweite Fuß steht in einem Schuh und dieser Schuh gehörte einem Menschen, der schon lange tot ist und aus einem bestimmten Grund stehe ich in den Schuhen dieses Toten. Nee, nicht in dem Schuh, in dem einen Schuh. Es gibt einen Film, den würde ich jetzt nicht in diese Astro-Show hineinbringen. Da spielt Anthony Quinn einen Papst. Der Film heißt In den Schuhen des Fischers. Ist ein wunderschöner Titel, weil das anzeigt, dass wenn ein Mensch zu einem Papst ernannt wird, er automatisch den Ring des Fischers bekommt, und das ist der Ring Petrus, und die Schuhe des Fischers. Petrus. Er schlüpft in die Schuhe Petrus und bekommt den Ring Petrus und damit ist er Stellvertreter Petrus auf Erden. Das heißt Stellvertreter des Fischers, der sozusagen die Jesus-Thematik zu hüten hat. Und das macht den Papst in der Tat zu einer großen Person, was wir Gott sei Dank endlich einmal jetzt erleben dürfen. Ne? Durch den Tod des alten Papstes, aber immer war der Papst jemand. Und durch das, dass ein neuer Papst gekommen ist, und dieser neue Papst hat was Besonderes. Ne? Der ist nämlich irgendwo Kind geblieben, wenn ihr mal darauf achtet. Wie er so da oben steht und über Tod macht. Da merkt man, der ist jetzt 4 Jahre alt und das macht er ganz toll. Was? Ah ja, aber Bernhardiner sind auch Kinder. Gut, darüber wollten wir jetzt auch nicht sprechen. Aber worüber ich sprechen möchte ist, steht in den Schuhen eines Toten aus Liebe, weil dieser Tote noch nicht gesehen worden ist. Ein Beispiel. Eine Frau kommt in die Therapie, Fischer-Aszendent. Und ich sage, da ist ein Toter, der ist noch nicht gesehen. Das wüsste ich jetzt nicht. Ich habe gesagt, ja, ich kann jetzt nicht arbeiten, du musst erst gucken, wer könnte das sein? Und dann fragt sie ihre Mutter und dann fragt sie ihre Tante. Die Mütter sind manchmal etwas scheu, weil die Mütter Schwierigkeiten haben und denken, ihre Töchter wenn die so, oder ihre Söhne, wenn die sowas fragen, möchten die das gegen sie, die Mutter, verwenden. So, weil das hat die Mutter schon oft erlebt. Wann immer meine Tochter etwas fragt, sagt sie, siehst du, wusste ich doch, die Tochter. Ne? Ja, so sind die Kinder, mein Gott. Aber die Tanten, die haben keine Angst davor und sagen, ja, der Bruder deiner Oma, der war bei der Marine auf dem U-Boot. Und der hat er war nicht der Kapitän, aber war der leitende Steuermann oder irgend sowas. Und hat sehr viele Menschen versenkt. Und nach dem Krieg durfte über den nicht mehr gesprochen werden. Über diesen Onkel. Großonkel. Der ist nämlich mit dem U-Boot untergegangen. Und wenn man weiß, wenn man sich ein bisschen auskennt in der Geschichte des Dritten Reiches, dann weiß man eins, die Soldaten des Dritten Reiches. Was immer sie getan haben, gehören heute zu den Verdammten des Krieges. Warum? Weil sie geholfen haben, Hitlers Pläne, weil sie geholfen haben, geholfen ist ein blödes Wort, die haben den Befehl gekriegt, du fährst jetzt nach Frankreich, und wenn nicht, sieht böse aus für dich. Also, die haben überhaupt nicht geholfen. Die haben im festen Glauben, sie kämpfen für ihr Vaterland, sind die nach Frankreich und nach Polen und wo immer hingezogen. Oder in die U-Boote oder in die Stukas oder wo immer hin. Sie haben das getan, um ihr Vaterland zu verteidigen. Nicht jeder wusste, dass es überhaupt angegriffen worden ist, aber das sagte sein Offizier und dann machte man das. Ja. Und, aber als der Krieg zu Ende war, war das klar, alle Soldaten sind Mörder. Jetzt war noch in Deutschland wieder eine Wehrmachtaufstellung. Die wollte beweisen, dass alle Soldaten Mörder sind. Das war der Sinn dieser Ausstellung. Nett gemeint, aber was soll das? 60 Jahre nach Ende des Krieges, was soll das beweisen? Egal. Die sind verdammt. Man darf so, wenn man mal, es gibt eine Parallele zu Vietnam. In Vietnam, als die Vietnamkämpfer nach Hause kamen, ein Dutzend toter Kameraden im Gepäck, sind sie von langhaarigen Soziologiestudenten angespuckt worden. Und ganz Amerika war sich schnell darüber einig, dieser Krieg war ein Scheißkrieg. Und diese Soldaten haben eigentlich kein Recht. Keine Rechte. Sie haben furchtbare Dinge gemacht. Haben sie auch, ja, natürlich. Aber sie haben für ihr Land gekämpft und sind dann von ihrem Land angespuckt worden. Und genau dasselbe ist natürlich auch mit deutschen Landsern passiert. Sie haben für ihr Land gekämpft. Sie sind zu Tausenden, Abertausenden gestorben. Ihre Kameraden neben und hinter ihnen sind zu Tausenden und Abertausenden gestorben und auch die, die nach Hause gekommen sind, sind in Wahrheit zu einem großen Teil gar nicht nach Hause gekommen. Sie sind gestorben in Stalingrad, auf den Schlachtfeldern. Das wissen die Kinder von diesen Menschen. Wenn ich einen Sohn oder eine Tochter frage, ist dein Vater nach dem Krieg nach Hause gekommen? Sagt die ja. Und dann sage ich, denk noch mal nach. Und dann verstehen die Frage. Und dann schauen sie so in sich und sagen, na, der ist nicht nach Hause gekommen. Zurück zu dem U-Boot-Fahrer. Er war einer der Verdammten des Krieges. Er durfte nicht gesehen werden, sein Name wurde nicht mehr genannt, sein Bild hing nicht mehr an der Wand. Aber das funktioniert so nicht. Und jetzt stand der Klient mit einem Fuß bei diesem Großonkel in Treue und Liebe. Die Seele sagt, keiner darf ausgegrenzt werden, keiner. Und wenn einer ausgegrenzt wird, wird ein späterer benannt und der muss dieses ausgegrenzte Leben nochmal leben, mit einem Fuß. Weil dieser Großonkel, der konnte nicht, hat nicht geheiratet, der hat keine Kinder gehabt, der hat auch sonst in seinem Leben, der ist mit 18 aufs U-Boot gekommen und mit 22 untergegangen. Das war's. Und ja, manchmal leben dann Angehörige, Kinder oder Enkelkinder mit einem Fuß bei diesem Onkel und machen es genauso. Sie heiraten nicht, sie bekommen keine Kinder. Und manchmal ertrinken sie beim Schlittschuhlaufen. Ich sage nicht, dass das jeder tut. Mancher lebt damit 60 Jahre und heißt dann, wenn es eine Frau ist, wie heißen solche Frauen, die in großer Liebe, ohne es zu wissen, die Seele weiß es, aber der Kopf weiß es, nicht bei einem Toten stehen und deshalb von den Lebenden die Finger lassen. Wir nennen sie eine alte Jungfer. Schon mal gehört? Wir haben es schon oft gehört. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir uns schon oft darüber lustig gemacht. Und es besteht nicht der geringste Anlass. Dieses schwere neptunische Schicksal, was eine solche Frau hat, in großer Liebe und in großer Treue bei einem Toten zu stehen, von uns zu belächeln. Nicht der geringste Anlass. Männer habe ich in Hamburg gelernt, die genauso sind, die dann sozusagen im hohen Alter weiterhin ihr ganzes Leben allein blieben, auch zum Teil sehr charmant waren, aber allein blieben, weil sie mit einem Fuß im Birkenstock eines anderen Toten standen. In Hamburg nennt man sie Hagestolz. Ich weiß nicht, ob es hier in Österreich einen Namen dafür gibt. Auch Hagestolz. Ich hatte den Namen nie gehört. Fein, gefällt mir. Also, astrologisch fragt mal euer Gegenüber bei diesem Neptun-Thema, kann es sein, dass du mit einem Fuß bei einem Toten stehst? Und wenn ja, bei welchem Toten? Dann kommt was in Bewegung. Das ist jetzt zwar keine Prognose, aber es ist sowas Ähnliches. Es bringt auch was in Bewegung. Und jede Prognose sollte auch was in Bewegung bringen. Ja. Indem man den Toten herbeiholt. Ja, oder in der Trance. Ja, mit geschlossenen Augen kann man ja diesen toten Bootsmann herbeiholen, den U-Bootmann. Nicht? Kann man sogar am Tisch machen. Und sagen, schau ihn an. Und es gab eine ähnliche Begebenheit, das war ein Mann, der war bei der Marine, der war nicht beim U-Boot. Und da habe ich am Ende seinen Kapitän für diesen Mann salutieren lassen. Und salutieren heißt immer, ich gebe dir deine Ehre zurück. Aber bitte, das kann man jetzt nicht bei Zivilisten machen, das kann man natürlich nur im Militär machen. Ne? Was aber nicht heißt, dass jedes Mal salutieren heißt, ich gebe wieder deine Ehre zurück. Nein, es ist natürlich auch ein ziemlich sinnentstelltes Verfahren, solange man das übt und so. Jeden Tag am Kanal, Guten Tag, Oberst, Guten Tag, Leutnant, Guten Tag. Ja, da bleibt von. Aber in einer richtigen Situation gibt es Ehre zurück. Und dann ist es gut. Aber da könnte man noch furchtbar viel mehr dazu sagen, zu diesem Thema. Jetzt habe ich mein Pulver fast verschossen, aber ich möchte euch gerne noch die letzten 5 Minuten, ich habe es ein bisschen überzogen, Zeit geben für Fragen. Das war eine sehr schnelle Wendung. Moment, da war eine Wortmeldung. Bitte meldet euch, ja? Ja. 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 Nein, das gilt, das, was ich gerade gesagt habe mit den Toten, gilt in deinem Fall nicht. Nein. Da ist kein Toter, der noch gesehen, weil es ist, der Neptun ist nicht Herrscher von 1, er ist Herrscher von 8. Ja, nett. Aber. Ich sehe in einem Horoskop zwei Hauptrollendarsteller, die ich sehr genau unterscheide von allen Nebenrollendarstellern. Ja. Hauptrollendarsteller heißt für mich, jedes Horoskop sehe ich wie ein Theaterstück und der Archetypus eines Theaterstücks ist für mich Goethes Faust. Ja. In Goethes Faust gibt es 2 Hauptrollendarsteller, ich lasse mit mir handeln, vielleicht 3. Ja. Da gibt es Mephisto, das ist Goethes Skorpion-Aszendent. Und es gibt Faust, das ist Goethes Jungfrau-Sonne. Punkt. Nicht? Nur so ein Mensch kann so ein Theaterstück schreiben. Aber das gilt auch für uns alle. Wir alle haben einen Aszendenten und wir haben eine Sonne. Und das ist unser Stück. Und manchmal nehme ich auch den Mond noch dazu. Als dritten, diesmal weiblichen Hauptrollendarsteller. Ja. Alles andere, zum Beispiel dein Neptun, sind Nebenrollendarsteller. Ich habe allerdings eine Beobachtung gemacht. Das ist die Beobachtung, wir kaprizieren uns am liebsten auf in unserem Horoskop, ich will nicht sagen völlig, aber doch relativ unwichtige Planeten. Was glaubt ihr, wie viele Leute zu mir in die Beratung kommen und sagen, du hast da so dieses Pluto-Buch geschrieben. Ach, jetzt fühle ich mich endlich erkannt. Ah ja, was ist mit meinem Pluto? Da habe ich gesagt, keine Ahnung, da erzähle ich gar nichts. Oder, weil dieser Pluto ist sowas von Nebenrolle. Du hättest vielleicht gern Hölle, Tod und Teufel, aber ich kann dir das leider nicht bieten. Du hast einen Zwillinge-Aszendent, lass uns darüber reden. Um Gottes Willen, nein. Ich sage, siehst du? Ja. Aber über die Hölle, ja. Bitte. Mit was? Eigentlich nicht. Eigentlich hat Neptun nicht so viel mit Angst zu tun. Du hast gegebenenfalls vor deinem Neptun viel Angst, ja. Aber er hat mit Angst wenig zu tun. Und neptunisch, also ich kenne einen Fische-Aszendenten, der ist für mich der Prototyp von Flucht aus der Welt. Den sieht man nie. Ab und zu kommt er mal vorbei bei seiner Mama, wenn er kein Geld mehr für Drogen hat. Ja, und guckt, ob er Geld kriegt oder ob er ihr was klauen kann. Und dann ist er wieder weg. Der hat keine Angst. Keinen Moment hatte der in seinem Leben Angst.
Aber
nur mal so.
Ja. Also, er hat doch Angst, die hat gesagt, der fliegt dann raus, der das Geschäft und ist das Auge. Also, was ist denn das?
Ja, aber das ist in dem Sinne keine Angst. Oh, 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 das ist keine Angst. Es ist klar, dass er sagt, mein Gott, das halbe Geschäft gehört meiner Frau. Wenn ich dir die Wahrheit sage, was kann ich machen? Da werde ich, dann vielleicht setzt sie mich vor die Tür oder wir müssen, oder ich muss das Geschäft verkaufen. Oder so. Das ist doch keine Angst. Das ist Furcht. Ja. Das ist die Furcht, wenn ich sage, oh, ob meine Rente da wohl reichen wird. Das ist aber doch keine Angst.
Ja, was ist Angst dann für?
Angst ist ein Gefühl, was sich dir von hinten nähert und mal so macht. Und du stehst da, ja? Also zum Beispiel ist das der Archetyp von Saturn, Steinbock Saturn ist ein Angstarchetyp, der gemischt zum Beispiel mit der Jungfrau, Achtung, Liebezeit, das ist richtig Angst. Oder Jungfrau gemischt mit Wassermann, ja, das ist schreiende Angst. Da sind die Erinien hinter dir her. Kennst du die?
Ja.
Oh, die Rachegötter. Himmel, das ist Angst. Na, da zitterst du. Aber du zitterst nicht bei dem Gedanken, ob meine Rente wohl reicht oder nicht reicht. Da zitterst du nicht. Da sagst du, naja, ich bin jetzt 40 und vielleicht sollte ich doch ein bisschen Riester, also ich weiß nicht, ein bisschen zurücklegen. Na, das ist keine Angst. Freiberufliche Astrologen haben immer Angst, mein Gott, ja, so ein Stück weit Angst. Die wissen eines ganz genau. Eines Tages werden sie unter den Brücken schlafen. Ja. Ja. Sicher. Also ich meine, wenn man nur von seiner Hände astrologischer Arbeit leben muss, dann ja. Ich meine, ich bin seit, ich weiß gar nicht wie lange, seit 40 Jahren Freiberufler. Oder anders gesagt, kein Mensch ist da, der mir Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld und wenn ich nicht arbeite, irgendein Geld gibt. Und da waren auch die Ängste von den Brücken, waren da. Eines Tages wirst du, und ich bin schon manchmal mein gegangen, habe mir eine nette Brücke ausgeguckt und habe gesagt, wo könnte ich denn mal liegen? So muss man damit umgehen, ja. Und heute bin ich, mein Gott, heute habe ich das Gefühl, wahrscheinlich werde ich es nicht mehr reichen für die Brücke. Es schwankt nicht. Also ich meine, so schlecht wird es mir nicht mehr gehen. Also, so viel zur Angst. Noch eine Frage? Wir müssen noch Schluss machen, habe ich gehört. Eine Minute nach sechs, ja, nach zehn, ja. Nein. Der Mitherrscher von 1 ist wie ein gutes Gewürz an einem guten Schweinebraten. Der Herrscher von 1 ist der Schweinebraten und der Mitherrscher ist ein gutes Gewürz dran. Manchmal auch das völlig falsche Gewürz, ja. Am Schweinebraten Zucker ist ja auch nicht jedermanns Sache. Naja. So. Eine letzte Frage.
Herrscher von 1 und Quadrat Neptun, könnte man das auch irgendwie gestalten?
im Quadrat. Es hat ein bisschen den Geschmack von, da ist ein Toter, der ist zum Feind gemacht worden. Also weißt du zum Beispiel so irgendeine, man hat ja, man macht sich ja keine Vorstellung, wie viel Feindschaft in Erbengemeinschaften entsteht. Ja? Man sieht das immer nur so beiläufig, aber oft erlebe ich es mit den Geschwistern schon seit 47 Jahren kein Wort geredet, weil die haben nämlich das Silberbesteck von der Oma bekommen. Ich habe nur die goldene Standuhr bekommen. Kein Wort. Wie viel Feindschaft da entsteht. Nicht? Und dann hängt man gegebenenfalls an diesem Toten, weil man noch nicht diese eine Geste getan hat, zu sagen, Onkel Otto, weißt du was, meine Sippe gelt, ich bin, ich mache das blöde Spiel nicht mit, du bist mein Uronkel oder mein Großonkel und jetzt sehe ich dich endlich, die anderen haben dich rausgeschmissen, es besteht überhaupt kein Grund dazu, bloß weil du das Silberbesteck bekommen hast und die anderen die Standuhr, oh mein Gott, können wir das nach 40 Jahren nicht mal vergessen. Und dann sagt der Onkel Otto, du hast aber auch recht. In Trance, sagte er, also wenn du in Trance bist, guckt er dich an und sagt, freut sich, dass die Enkeltochter endlich vernünftig wird. Und das blöde Spiel der Eltern und der Großeltern nicht mitmacht. Das wäre so mein Bild von einem Quadrat zu Neptun. Aber es ist auch ein Toter da, der gesehen werden möchte. Deshalb wird dein Leben nicht, du wirst dein Leben wahrscheinlich nicht in den Birkenstock des Toten verbringen. Das ging mir zu weit. Da reicht ein Quadrat nicht zu. Ja.
Und wenn Neptun
12. Neptun 12. macht überhaupt nichts. Warum sollte er? Außer er ist ein Herrscher von 1. Nö, naja, vergiss ihn. Neptun den 12. macht, der freut sich. Er ist in seinem Reich. In der Welt hinter der Welt und freut sich. Ja. Herrscher von 1 und 12 gilt das. Herrscher von 1 und 12, ach so, ja, weil dein 12. Haus und dein 1. Haus in einem Zeichen stehen. Dann steht dein Herrscher von 1 in 12, dein Herrscher von 1, warte mal, Herrscher von 1 und Herrscher, ja, dein Herrscher von 1 steht in 12.
Ach so.
Das sagt gar nichts. Das sagt gar nichts. Ich hab über den Planeten geredet oder über den Fischer-Aszendenten. Du musst sagen, wann wir raus müssen. Also du bist der Chef, ja?
Ja.
Also, ja, ich gehe gerne auf Fragen ein. Ich kann eine halbe Stunde weitermachen. Nur du musst wissen.
10 Minuten.
Gut, okay.
Maximal.
Danke. Ja? Mhm. Du darfst eines nicht vergessen. Du machst das mit einer großen Liebe. Und die Frage ist, wenn dir irgendein Therapeut oder irgendein Astrologe dieses Hintergründige nach vorne holen würde, dann müsstest du von dieser Arbeit Abschied nehmen. Das heißt, du würdest arbeitslos. Und das ist die Frage, lässt du dir diese große Liebe magisch machen? Jetzt strahlt sie. Ja, ja, so ist das. So ist das, ja. Gut.
Ich glaube, das war ein wunderbarer Abschluss.
Ich finde auch, ja.
Ja.
Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ja.